Leute, wenn immer ihr vorhabt, irgendwie mal in einen Swingerclub zu gehen oder auf eine Sex-Positiv-Party, wo was passieren könnte, aber nicht muss irgendwie, oder auf eine Hotelparty, klärt vorher eure Grenzen.
Darkroom-Dialoge, der Late-Night-Sex-Talk mit Fabian Michaelis.
Hallo liebe Darkroom-Community, bevor wir starten, wenn euch der Podcast gefällt, lasst bitte eine Bewertung da. Das dauert nur ein paar Sekunden, macht für uns aber einen riesigen Unterschied und hilft uns dabei, dass noch mehr Leute den Podcast entdecken. Heute bei mir zu Gast ist Nadja Hummer. Sie hat eine Erotik-Dessous-Boutique in Düsseldorf und ist außerdem Sexualtherapeutin. Wir sprechen über ihren Weg in die Szene, wie sie mit ungewaschenen Kunden in der Boutique umgeht und warum sie Sexualtherapeutin wurde. Wir haben auch über das Thema Sex in längeren Beziehungen gesprochen, wo wir aber unbedingt nochmal ausführlich drüber sprechen wollen. Generell war das ein super Gespräch und ich denke, wir werden uns hier mit Nadja wiederhören. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der ersten Folge Nadja Hummer und Darkroom-Dialoge.
Witzigerweise bin ich durch das Geschäft sexpositiv geworden. Ich war es vorher nicht. Also jetzt bin ich sexpositiv, ja. Klar. Was heißt klar, aber ja. Kann man ja nicht voraussetzen. Aber ja, bin ich. Hat sich dann so ergeben. Aber tatsächlich habe ich irgendwann überlegt, ich habe nach einem zweiten Standbein gesucht. Ich dachte mal, ich mache mal sowas, irgendwie sowas mit Internet und so. Und dann, ich erzähle immer gerne diese Geschichte, weil sie lustig ist, aber sie ist tatsächlich wahr. Ich habe überlegt, was mache ich denn im Internet? Was geht denn immer? Sex und Beerdigung. Und dann habe ich mich halt für das Thema Sex entschieden.
Weil es cooler ist
als Beerdigung. Ist als Beerdigung. Wobei Beerdigung jetzt auch nachhaltig ist. Ne? Also es geht auch immer.
Aber macht
halt nicht so viel Spaß. Und deswegen habe ich dann irgendwas mit Sex. Also da machst du erstmal nur so sexy Unterwäsche, verkaufst du. Mhm. Weil ich wollte einen Online-Shop machen. Mhm. Und dann habe ich halt so ein Riesenkonstrukt gebaut, so einen Online-Shop aufgebaut und mir dann auch erstmal Hilfe gesucht. Wie geht das? Wie funktioniert das? Und dann habe ich 9 Jahre lang Online-Shop gemacht und habe aber dann relativ schnell, also so schon nach einem halben Jahr, wo ich dann gesagt habe, jetzt kaufe ich mal Klamotten ein und guck mal, was bietest du denn da an, habe ich erstmal gesehen, so wow, was gibt's denn da für geile Sachen? Also ich war wirklich völlig unbedarft bei dem Thema. Ich hatte von Kinky keinen blassen Schimmer.
Was hast du denn vorher gemacht?
Ich habe ganz viel gemacht. Ich bin so ganz klassisch bei Finanzbuchhaltung, also ganz dröge. Mhm. Habe mal so eine kaufmännische Ausbildung gemacht tatsächlich auch. Und ich bin so ein bisschen, habe noch so ein bisschen Punkrock-Vergangenheit. Und da war ich 25 Jahre. Und und dann habe ich halt irgendwann überlegt, jetzt machst du mal was anderes. Mhm. Und dadurch bin ich halt dann eben auf diese Internetgeschichte gekommen. Dachte, ja, alle Welt spricht von Internet und Online-Shops. Und das ist jetzt aber auch schon 14 Jahre, glaube ich, her.
Fast. Und dann hast du das auch quasi hauptberuflich
dann
gemacht,
diesen Job? Ich habe das erstmal nebenberuflich gemacht und bin dann aber dann relativ schnell dann zum Hauptberuf gegangen. Aber habe dann gemerkt, okay, so normale, klassische Hunkemöller-Wäsche willst du gar nicht verkaufen, sondern ich fand das andere viel spannender. Mhm. So, und dann war das auf einmal irgendwie so, wurde das so immer mehr Thema bei mir in meinem Leben. Und habe dann auch gemerkt, das interessiert mich auch, dieses ganze Sex-Positiv-Ding und die Szene. Ich war vorher auch nie auf einer Party gewesen. Mhm. Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war in meiner damaligen Beziehung auch kein Thema. Mhm. Wir waren uns selbst genug und es war alles fein, so wie es war. Aber plötzlich triggerte das was bei mir. Ja, und dann habe ich auch nach ein paar Jahren gesagt habe, mit dem Online-Shop, das ist halt immer alles anstrengend und diese ganze Retoure und ich selber finde Online-Bestellen irgendwie auch blöd und habe dann gesagt, nee, jetzt machst du lieber ein Geschäft. Und dann habe ich tatsächlich dann mit diesem Standortgeschäft angefangen.
Krass. Ja. Aber ist es nicht so, dass man mit einem, also ich würde jetzt denken, man kann mit Online sowas verkaufen, viel mehr Geld verdienen als mit so einem wirklichen...
Wenn du Amazon bist oder Eis.de oder Amorelie, mit Sicherheit, weil die haben halt einfach ganz andere Produktionsmöglichkeiten, die haben andere Margen, die haben ihre eigenen Marken. Das ist ein ganz anderes Modell, als wenn du jetzt als die kleine Nadja daherkommst und sagst, okay, ich kaufe da mal irgendwo ein, dann packe ich meine Marge oben drauf und verkaufe noch mit Herzblut. Mhm. Ich habe wirklich alles von A bis Z selber gemacht, außer dass ich die Klamotten nicht selber hergestellt habe. Also ich habe den Online-Shop komplett selber gemacht, ich habe die Texte geschrieben, ich habe eingepackt, ich habe verschickt, ich habe wieder abgeholt und. das ist dann frustrierend in dem Moment, wo die Leute, dann kam Corona, ne, die Leute sitzen zu Hause am Homeoffice, langweilen sich, bestellen auf wild drauf los und schicken alles zurück. Und die Verpackungen sind kaputt und die Klamotten sind schmutzig und du ärgerst dich nur rum damit. Und
die Leute unterscheiden einfach auch nicht zwischen so einem Online-Shop und Amazon. Ne? Die beschweren sich auch, wenn es am nächsten Tag um 12 nicht da ist.
Genau. Du hast dann irgendwie 27 offene Fälle bei Amazon irgendwie, weil jeder irgendwas zu mäkeln hat. So, und du denkst so, hey Leute, ich wollte das eigentlich machen, weil ich da Spaß dran habe und ich wollte euch was Gutes tun. Und dann habe ich einfach für mich dann irgendwann beschlossen, okay, ich glaube, ich mache das mit dem Online-Shop nicht mehr. Ich glaube, ich probiere das jetzt mal mit so einem Standort-Business aus, weil ich persönlich bin auch der Meinung, man sollte Standort immer unterstützen, weil sonst gehen alle Läden irgendwann kaputt, so ob sie jetzt groß oder klein sind irgendwie. Aber man sieht das ja in jeder Ecke. Ich kann viele Leute verstehen, weil es manchmal günstiger ist, online zu bestellen oder weil sie vielleicht in der Nähe nichts haben, wo sie hinfahren können. Mhm. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich jetzt meinen Standort in Düsseldorf habe.
Wo ist der?
Ich bin in Düsseldorf im Medienhafen, Lorettostraße. Und das ist ein ganz gutes Einzugsgebiet. Ne? Also alles, was irgendwie so aus dem Ruhrgebiet kommt, sowieso ganze Rheinland ohnehin. Und ich habe aber auch tatsächlich Kunden, die kommen ganz regelmäßig aus Karlsruhe. Ich habe Kunden, die kommen aus der Schweiz. Die kommen aus Paderborn, die kommen aus Hamburg, weil viele das einfach mit einem Wochenende in Düsseldorf verbinden. Mhm. Und was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich, wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen ist ein Melting Pot für Kinky Partys. Das heißt, die Leute kommen halt alle hierher, übernachten hier, machen Party und kommen dann zu mir vorher zum Einkaufen.
Aber du machst keine regulären Öffnungszeiten. Nee. Du machst wirklich Termine auf...
Genau, ich mache Private Shopping. Und das schreckt manche Leute ab, ne? Weil die denken so, das ist jetzt total verbindlich, ich muss da anrufen, ich muss einen Termin machen, das kostet bestimmt was und so, ne? Und nein, es kostet nichts. Also es ist wirklich kostenlos, ein kostenloser Service von mir. Aber als ich mich dazu entschlossen habe, zu sagen, ich mache jetzt einen Laden, ich mache keinen Online-Shop mehr, habe ich gesagt, ja, aber du bist doch nicht so diese Boutique-Tante, ne? Also du schließt jetzt nicht morgens früh auf und stellst dich dann da in den Laden und wartest darauf, dass einer vorbeikommt. Mhm. Und habe dann gesagt, nee, das will ich nicht. Und ich will das auch qualitativ anders ansiedeln und habe dann gesagt, dann mache ich nur so Private Shopping. Ne? Die Leute sollen bei mir einen Termin buchen und die können das online bei mir über meine Website machen. Ich habe da so ein Tool, da kannst du einfach dir den Termin aussuchen, wann du kommen willst. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, ich komme eine Stunde, anderthalb oder zwei und du kommst alleine mit deinem Freund, Mann, mit deinen Freundinnen, mit vier Leuten, keine Ahnung, wie auch immer. Ihr geht hinterher noch auf eine Party, geht weiter. Und nein, das kostet nichts, dieses Online-Shopping. Das ist total unverbindlich. Aber es ist natürlich ein Risiko für mich. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt anderthalb Stunden hier gestanden, habe dich zugetextet und du hast doch nichts gekauft. Das passiert aber nicht.
Genau, das passiert aber nicht, weil, das habe ich mir auch schon gedacht, es ist psychologisch ja auch echt schwer, sich eine Stunde lang beraten zu lassen und dann zu sagen, nee, ich will nichts. Also
ich weiß, was du meinst, aber also die Leute, die dann wirklich nichts wollen und nichts finden, die gehen dann auch ohne was zu kaufen. Aber es passiert halt ultra selten, weil die Leute, die dann zu mir kommen, die kommen ja schon mit einer Kaufabsicht.
Ja, weil das Investment auch so, anzurufen und zu sagen, so, ey, ich komme vorbei und dann gut beraten zu werden.
Und das ist der Punkt. Ne? Also es ist nicht so, dass, ich sag nicht, das passiert nicht, dass keiner was kauft. Nicht, weil ich denen was reinquatsche oder so, sondern halt einfach, ich habe eine coole Auswahl, behaupte ich jetzt einfach mal von mir selber, aber es ist ja auch das Feedback, was ich kriege. Und die Leute gehen selten mit einem Outfit nach Hause. Es ist eher so, dass sie dann mehr finden, als sie wollten und dann überlegen müssen, oh, passt das in mein Budget noch rein, was ich mir eigentlich vorgenommen habe? Und die sagen, ah ja, es ist aber so geil, jetzt nehme ich das auch noch mit. Weil sie halt dann einfach was finden und weil sie die Ruhe haben, was zu aussuchen. Ne? Das ist eben das Private Shop. Da stehen nicht nur 10 fremde Menschen rum, die ihren Senf dazu abgeben, sondern die haben die Ruhe, die kriegen von mir ein ehrliches Feedback, weil ich finde nichts schlimmer, als jemanden nach Hause zu entlassen mit einer Klamotte, wo ich finde, das sieht jetzt aber, pardon, scheiße aus an dir. Weil Das steht dann hinterher auf meiner Karte.
Ja, 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 weil dann sagt irgendjemand anders und dann.
Genau, genau. Was hast du das denn gekauft? Ja, ja. Das sieht aber doof aus, ja, ne? Oder was hast du dir denn da aufschwatzen lassen? Und das will ich, ne? Möchte ich lieber, dass die Leute mit einem Teil weniger nach Hause gehen, aber glücklich nochmal wiederkommen. Mhm. Und ich habe eben sehr viele Stammkunden, wo ich auch total happy und stolz mit bin, ne? Weil ich weiß einfach schon mittlerweile, was die brauchen, was die suchen. Fahre sehr viel auf viele Messen, bin viel in der Welt unterwegs. Also ich kaufe eben nicht nur auf den einschlägigen Messen und kombiniere viel.
Ne? Verkaufst du auch Latex?
Nein.
Okay.
Ja, also ich habe 2-3 Latex an. Ich habe jetzt neu Datex auch mit bei mir im Programm, weil es einfach ist anzuziehen. Ich habe Latex mal gemacht eine Zeit, aber anstrengend.
Und da gibt's ja auch dann nochmal Spezialisten. Ja,
da schicke ich, ne, dann auch jeden zu den Spezialisten.
Ja, ja. Auch gerade, wir haben ja auch in Köln, wie heißen die nochmal, ist ein kleiner Latexladen.
Ja, gibt's auch, und in Düsseldorf gibt's auch einen coolen Latexladen. Also es gibt einige, wo ich dann sage, bitte geht zu den Spezialisten, die können euch da viel besser, weil ich persönlich bin auch kein Latexträger. Weißt du, dann finde ich immer, also ich finde es total geil, ich sehe es super gerne, aber ich kriege die Krise schon beim Anziehen.
Echt?
Ja. Voll. Und ich bin Lackmädchen.
Okay.
Ich liebe Lack.
Ne? Ich muss aber auch sagen, mich hat das mit dem Anziehen auch immer genervt. Aber ich habe jetzt den Trick, dass ich das Latex immer in so eine Mülltüte mit Puder lager, dass da immer Puder dran ist.
Okay, cooler Trick.
Und dann ziehe ich es einfach mit dem Puder an und mache dann außenrum mit Gleit, schön shiny. Mhm. Und dann am nächsten Tag, wenn ich dusche, wasche ich es einfach wieder mit, mache es trocken und tue es dann in den Müllsack und schüttel und dann ist es wieder mit Puder voll. Seitdem geht auch nichts mehr kaputt.
Das
und
ist cool.
Das ist echt...
Ja, aber ich habe halt gedacht, dadurch, dass ich persönlich nicht die Expertise habe und mich einfach nicht gut genug damit auskenne und ich es am Anfang, habe ich das so, ja klar, easy, verkaufe ich locker und dann hatte ich ein paar Mal Kunden bei mir im Laden, die es dann anprobiert haben und sich dann wirklich abgekämpft haben, um reinzukommen und ich hinterher geschwitzt habe, dass es nicht gerissen ist und Fakt ist ja auch, der Kunde probiert es an im Laden und ich muss es danach dann ja auch wieder reinigen. Ja. Und es ist ein Riesenaufwand für mich, wo ich sage, das überlasse ich den Profis.
Und man muss auch wieder sagen, wenn du bei einem guten Latex-Teil ein bisschen mehr bezahlst, dann macht es eine Latex-Designerin schon auf Maß.
Genau.
Und das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ja so ein Latex-Outfit echt einfach auf Maß gemacht. Und das passt dann halt einfach so gut. Ja. Ne? Das ist dann...
Ja.
Ey, jetzt hattest du letztens so ein Video, so ein Reel hochgeladen, wo du dich über die Hygiene deiner Kunden beschwert hast. Lass uns darüber, das finde ich ganz spannend. Und du auch gesagt hast, dass es auch Frauen betrifft, was ich ja nicht gedacht hätte. Erzähl mal, was ist da passiert?
Ja, also da gab es auch krass viel Resonanz drauf, muss ich sagen. Ne? Also ich habe schon erst gesagt, oh, jetzt gibt's voll den Shitstorm irgendwie. Aber im Gegenteil, es war also gut, es fühlten sich vielleicht welche angesprochen. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich die sich angesprochen fühlen sollten, haben sich nicht angesprochen, weil die es ja gar nicht merken. Nein, aber es ist echt, wo ich immer denke, so, also ich will damit ja gar nicht so noch mehr Hemmschwelle aufbauen, dass ich sage, so, ja, jetzt gehst du zu einem Private Shopping und jetzt musst du irgendwie vor die 3 Stunden Körperhygiene machen. Das gar nicht, sondern ich finde, das ist so das Minimum an dem, was man eigentlich erwarten kann. Irgendwie so grundsätzlich, ich gehe morgens aus dem Haus und ziehe einfach mal ein frisches T-Shirt an. Ich schnüffel da mal dran, ob das noch tauffrisch ist. Und vielleicht springe ich auch mal unter die Dusche, wenn ich weiß, ich gehe da zu so einem Einkaufstermin. Und jetzt ist es ja so, dass ich gerade bei so einem Private Shopping auch sehr viel helfe beim Anziehen. Ne? Ich meine, man kennt das ja, die Klamotten, gerade bei den Mädels, hast du 1000 Verschlüsse, 1000 Schnüre und dann musst du dich hier reinquetschen und da dran ziehen und. Da kommt man sich ja schon relativ nah dabei. Mhm. Und dass ich da manches Mal kurz vor der Ohnmacht bin irgendwie, ne? Weil du dann denkst, oh, das kann echt nicht sein. Jetzt steht schon Deo in der Umkleidekabine, damit man, passiert ja auch jedem Mal, dass man denkt, so, oh verdammt, jetzt verlässt mich gerade mein Deo irgendwie, heute war ein anstrengender Tag oder im Sommer mal. Ne?
Naja, ich finde aber auch immer so, ey, selbst wenn ich kein Deo benutze, ja, und das letzte Duschen, sag ich mal, maximal 24 Stunden her ist, dann würde ich das immer noch Menschen zumuten können. Also wenn man richtig, also frischer Schweiß ist ja nicht besonders eklig.
Ist was ganz anderes. Also
es ist ja schon, also was wirklich eklig ist, ist ja dieses, hey, du hast geschwitzt, hast nicht geduscht, hast nochmal geschwitzt, hast nicht geduscht und dann irgendwie oder hast dich intim nicht gewaschen.
Ja, du ziehst die voll geschwitzte Klamotte drei Tage hintereinander.
Ja, sowas. Ne?
Also, wir sprechen echt nicht davon, es ist warm draußen, es ist Sommer.
Und man riecht ein bisschen unterm Arm.
Und es kommt jemand
so, ne?
und hat hier so Schweißkränze unter einer, normal,
voll,
kein Ding. Es geht wirklich um mangelnde Hygiene. Gut, bei den Mädels ist es manchmal hormonell bedingt auch. Da kannst du dann manchmal auch nichts dafür, dann ist das so. Akzeptier, aber auch da gibt's wirklich echt so Grenzen, ne? Mhm. Wo du einfach sagst, okay, sollte ich eigentlich mitkriegen oder nicht? Und ja, das ist dann schon manchmal so, wo ich denke so, also krass ist es halt, wenn ich die Klamotten mit nach Hause nehmen muss, um sie zu reinigen, nur weil die anprobiert haben, wo ich dann denke so, boah, das ist schon echt heftig gewesen jetzt. Ne?
Und wie war denn die Reaktion auf dein Reel? Was war
ja,
das so
Entsetzen. Ne? Also die viele Leute konnten es gar nicht glauben, dass es so ist.
Ja, ich auch nicht. Also was heißt, ich war auch überrascht. So.
Ja, also ganz viele haben gedacht so, oh mein Gott, du Arme. ich habe Mitleid geerntet. Mhm. nee, also wirklich waren ganz viele, die gedacht haben, so dass, wie jetzt hätten wir nie im Leben gedacht. Und und halt einfach irgendwie auch ganz viel so, es geht irgendwie gar nicht. Und also das war schon viel Verständnis dafür, dass ich das einfach mal loswerden musste an dem Tag. Und aber wir haben das auch echt, wenn wir so auf Kinky-Partys sind. Früher bin ich ja häufig mit meinen Mädels auch noch los. Da haben wir dann Promo gemacht auf den Partys und dann haben wir auf so einen Bauchladen gehabt, so Candy Girls haben wir gemacht. Mhm. Und da haben wir schon immer gesagt, wir sollten eigentlich nicht Candy Girls machen, sondern Deo Girls. Ne? So einmal Hände hoch und dann tsch. Also einfach, weil auf den Kinky-Partys auch so viele Leute rumlaufen, wo ich denke, so Leute, kriegt ihr das nicht mit, dass ihr müffelt?
Mhm.
So, also auch da finde ich, irgendwie gibt's immer welche, wo ich denke, ja, könnte man mal ein bisschen mehr drauf achten.
Hast du es denn den Leuten gesagt?
Nein. Und das muss ich mir natürlich auf die Fahne schreiben, weil das ist dann in dem Moment halt auch häufig so, wo du denkst so, wenn ich mit den Leuten länger zu tun hätte, würde ich es tun. Aber dann ist es wirklich so, wo ich sage, okay, das ist jetzt für mich die Momentaufnahme. Die sind jetzt eine halbe Stunde hier bei dir und ich halte das jetzt aus. Eigentlich ist es falsch. Man müsste den Leuten das sagen. Da habe ich aber noch nicht so den richtigen Dreh gefunden. Jetzt, nachdem ich das gemacht habe, nachdem ich das gepostet habe und mich da noch mal mehr mit beschäftigt habe, würde ich es wahrscheinlich tun beim nächsten Fall. Weil man kann ja auch einfach sagen, war, glaube ich, ein anstrengender Tag. Schau mal, in der Umkleidekabine steht Deo.
Mhm.
Das könnte man sagen. Die Frage ist, wie reagiert die Person? Die Person
du
ist
ja
natürlich
auch was verkaufen, ne? Das ja, ist ja auch so ein bisschen.
Naja,
das
stimmt schon auch. Ne? Ist immer so, glaube ich, wie man die Person so einschätzt dann auch. Es wird nicht bei allen gehen. Und ich würde es auch nicht bei allen machen, bin ich ganz ehrlich.
Wie viel waren es denn? Von wie vielen Menschen reden wir denn so, dass du dich da so.
Also du kannst mal davon ausgehen, jeder 20.
Okay.
Also es ist schon an die Regel.
Wie viele Kunden hast du denn so im Monat?
Also das kommt immer drauf an, wie viele Öffnungstage ich mache. Ich mache unterschiedliche Öffnungstage und ich habe auch Tage, wo ich ohne Termin arbeite tatsächlich. Da machen wir in so einen Open Store. Mhm. Das ist dann für die Leute, die sagen, okay, wir haben nicht die Möglichkeit, uns verbindlich festzulegen oder wir wollen nicht. Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich sag mal so, in der Woche durchs Private Shopping ist natürlich nicht so wie bei einer normalen Boutique irgendwie, aber keine Ahnung, dann kommen da so 30 Leute, 30 bis 50 Leute, je nachdem.
In der Woche? Oder ja, viel, krass.
Ja, wie gesagt, das kommt drauf an. Wenn wir so einen Open Store haben irgendwie, dann ist das wirklich so, dann kommen an so einem Tag auch schon mal, keine Ahnung, 80, 90 Leute.
Mhm.
Aber in einem Private Shopping, je nachdem, es kommt auch drauf an, kommen die alleine oder kommen die zu viert? Manchmal kommen die auch zu sechst, zu dritt. Mhm. So, dann hast du so.
Das ist so
bei einer guten Woche 30.
Ne?
Wenn die mit mehreren kommen, dann ist meistens lustig und laut und wuselig und ich bin dann hinterher ganz strubbelig und denkst, boah, weil dann hast du so viele Leute, die alle gleichzeitig irgendwas wollen und dann hast du noch das noch und hast und dann denke ich so zwischendurch so nach einer halben Stunde denke ich so, okay, ich nehme mich mal kurz raus aus der Gleichung, mach dir mal.
Bist du auch schon mal angebaggert worden?
Nee.
Echt nicht? Ja. Ich hätte ja gedacht, so Männer, die dann irgendwas
flirty, kaufen. Ja, so ein bisschen flirty schon, ja. Ja. Aber ich glaube, die haben Angst vor mir. Ja. Ich bin dazu selbstbewusst.
Ja, gut, für dich. Also, weil könnte ich mir so vorstellen, in so einem Store und es ist eine intime Situation und du berätst die dann und du hast ja auch jetzt nicht so das Problem, dann irgendwie mal zu sagen, hier, die kann man auch gut aufmachen, wenn man spielen will oder irgendwie sowas, sagt man dann immer. Ne?
Ja, klar.
Und, und dass dann, dass dann Männer sich manchmal das missverstehen oder sich eingeladen fühlen oder so. Könnte
ja. Ja, nee, also ich glaube nicht. Also ich glaube, dafür bin ich dann zum einen professionell genug und zum anderen, ich habe eher das gegenteilige Gefühl, also nicht Gefühl, sondern die Männer sind sehr Gentlemen, wenn die bei mir sind. Also die sind sehr höflich. Mhm. Ja. Ich habe ganz, ganz selten jemanden, wo ich denke so, komisch jetzt irgendwie so, also ganz ultra selten. Also
kommen
es gibt
viele
schon
Männer
mal,
überhaupt alleine?
Ja.
Ja?
Ja, total. Also genauso viel wie Frauen. Ja. Das werde ich lustigerweise oft gefragt, weil die meisten denken so, es kommen gar nicht so viele Männer irgendwie, aber es kommt
ich meine,
also,
dass die alleine kommen, weil ich würde nie auf die Idee kommen, alleine shoppen zu gehen. Ich nehme immer eine Freundin.
Echt?
Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Also viele bringen eine Shoppingberatung mit, ne? Ja. Eine Freundin oder die Freundin oder die Frau. Manche kommen auch mit dem Kumpel, dann kommen die zu zweit irgendwie. Aber ich habe sehr viele Männer, die alleine kommen. Ja. Und das sind dann immer die kurzen Termine. Weil die Männer wissen immer meistens, was sie wollen. Ne?
Die wollen einfach auf die Party und cool aussehen. Und wenn das in fünf Minuten klappt, dann ist das
super,
auch in Ordnung.
Genau.
Ne?
Die gucken auch nicht. Also das ist ja immer lustig. Die haben dann, ich höre ja immer relativ gut zu und dann weiß ich ungefähr, was sie wollen. Und manchmal haben wir so dann in dem ersten Outfit dann direkt ein Match. Dann ziehen die auch kein drittes und viertes und fünftes an, sondern dann ist das Match ist frei, fertig und tschüss, raus, fertig. Ja. Und bei den Mädels ist es so, da ist das erste Outfit ein Match und dann wollen die aber trotzdem alle anderen sechs ausprobieren.
Genau.
Weil es aber dann einfach so viel Spaß macht.
Ja, ja.
Ist ja auch schön. Dafür haben sie es ja auch gebucht.
Ja.
Genau.
Ja, und vielleicht kaufen sie ja dann doch von dem dritten Outfit doch noch den Handschuh dazu.
Ja.
Oder so, ne? Das ist ja auch, das
macht
ja auch Sinn.
Ja, und wenn die als Pärchen kommen, ist es ja auch häufig so irgendwie, dass sie dann irgendwie mehrere Outfits anprobieren, weil das ja auch so dann, das ist für die auch, die freuen sich dann auch auf diesen Termin, weil meistens ist es so, dass für die Frau eingekauft wird dann und ich habe so ein schönes Sofa bei mir vor der Umkleidekabine und dann sage ich immer irgendwie, das genießt die Show und und der Mann freut sich dann einfach über alles das, was er vorgeführt kriegt, also das macht dann halt auch einfach für die beiden Spaß, ist auch ein Erlebnis und das ist auch schön zu sehen, dass sie das gemeinsam dann machen, dass sie sich schon darauf gefreut haben, das zu machen und ja, dann sollen die das auch genießen, dann sollen die auch ein 10. und 12. Outfit von mir aus anprobieren. Genau.
Was war denn deine erste Kinky Party, auf der du warst?
Die Flowers.
Okay.
Tatsächlich die Flowers, weil das war die allererste Flowers, die es überhaupt gab. Und Michael hat mich damals angefragt, ob ich als Aussteller dort teilnehmen wollte. Mhm. Und dann habe ich gedacht so, ja, kann ich mal machen, ne? So.
Hattest du da noch deinen Online-Shop oder hattest du?
Auch beides, da hatte ich schon beides.
Da hattest du schon beides. Also
schon
du
beides,
hast quasi, du bist das erste Mal auf eine Party, als du schon beides hattest.
Genau. Oder warte mal, lass mich überlegen. Oder kann es sogar sein, dass ich da nur den Online-Shop hatte? Aber das war, muss im Umbruch gewesen sein. Mhm. Weil ich hatte schon verdammt viel Klamotten mitgehabt. Sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht so ein Fundus an Klamotten gehabt, was ich hätte ausstellen können. Und dann war ich auf der Flowers ein paar Mal zum Ausstellen und bin dann aber ganz kurz danach auf die Einmalig.
Mhm.
So, auch war ich auch ganz oft als Aussteller und dann habe ich aber dann irgendwann gesagt, das mit dem ganzen Ausstellen, das macht nicht so richtig viel Sinn, weil die Leute wollen feiern.
Ja.
Dann keiner hat Bock mit seinen Tüten herumzurennen und ich will auch nicht bis um 6 Uhr morgens warten, bis sie dann gehen und ihre Tüten abholen und so. Und dann habe ich auch relativ schnell Blut geleckt und gemerkt, so eigentlich finde ich es auch ganz geil, selber so da auf die Partys zu gehen. Und dann, und dann haben wir da so eine Light-Version draus gemacht, dass wir gesagt haben, gut, ich gehe mit meinen Mädels, mit meinen Freundinnen hin und wir machen so ein bisschen Promo. Dann haben wir uns alle mal gleich angezogen, haben ein bisschen unsere Kärtchen verteilt und so. Und hatten aber auch schon Spaß dann und hatten einfach mitgefeiert irgendwie. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich glücklicherweise eine relativ große Bekanntheit schon habe, dass wenn ich auf die Partys komme, die Leute mich auch durch meinen Insta-Kanal und Facebook und meinen, und bei Joyclub mache ich ja auch relativ viel, bin ich ja ganz gut auch vertreten, mich auch so dann schon erkennen. Und ich finde es wichtig, auf die Partys oft zum einen zu gehen, weil ich will, dass die Leute sehen, dass ich authentisch bin. Ich lebe das auch, was ich denen verkaufe. Aber ich liebe das auch. Ne? Und mit meinem Mann, also wir haben uns auch sind wir über diese Szene auch uns tatsächlich irgendwie irgendwann mal begegnet.
Ach, das heißt, als du das erste Mal auf die Flowers bist, da hattest du den noch nicht. Ihr habt euch dann in der Szene kennengelernt.
Ja, also so, das war so ein bisschen, das waren so Verstrickungen vorher auch über den Job. Also witzigerweise habe ich den über eine ganz andere Ebene kennengelernt. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir beruflich Ähnliches gemacht haben zum damaligen Zeitpunkt, also eben auch mit der Szene zu tun hatten. Er hat Marketing gemacht für eine große Kette auch damals. Und dadurch haben wir uns immer so ein bisschen ausgetauscht und connected, und da haben wir uns dann kennengelernt und zusammengekommen sind wir aber erst viel später tatsächlich.
Okay.
Genau.
Mhm.
Und ja, aber dadurch, dass wir dann irgendwie gemerkt haben, dass wir da beide eine Affinität zu haben, haben wir dann irgendwann entdeckt, okay, das macht ja viel mehr Spaß, auf die Partys privat zu gehen.
Ja, ja. Dann war die Flowers in Bees auch so generell die erste Erfahrung in sexpositiver Weise, oder warst du früher mal in einem Swingerclub oder irgendwie?
Gar nicht, lustigerweise.
Okay.
Ja, habe ich dann auch mit meinem Mann dann auch das erste Mal so ausprobiert, ne, weil wir gesagt haben so, ja, das will ich jetzt mal wissen, wie ist denn das da und so,
ja,
irgendwie. Und dann waren wir
natürlich. Wie lange ist es her, dass ihr zusammengekommen seid?
Wir sind jetzt knapp 6 Jahre zusammen.
Ah, okay.
Wir haben jetzt einjähriges Hochzeit, also wir haben geheiratet jetzt
auch
schon vor einem Jahr, genau. Ja, genau.
Glückwunsch.
Ja, danke. Ist irgendwie immer noch frisch und irgendwie auch immer noch sehr surreal irgendwie. Wer hätte das gedacht, in dem Alter noch mal eine zweite Chance zu kriegen und dann so eine. Also du siehst sie happy.
Ja. Und in welchem Swingerclub wart ihr dann?
Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, darf ich auch was erzählen, was ich nicht so gut finde?
Ja.
Ja. Wir waren in der Schickeria.
Ja.
So, weil das war irgendwie so, ja, wir fahren da mal so hin, weil das war nicht so weit.
Ja.
Und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, danach muss ich 4 Jahre erstmal in keinen Swingerclub mehr gehen.
Ja.
Wir sind aber heute auch tatsächlich keine Swinger. Das ist nicht unsere Welt, ne? Ich find's mega geil, dass es Swingerclubs gibt, weil Swingerclubs sind heute keine Swingerclubs mehr, wie man sie früher kennt. Also, ich weiß nicht, du kennst das ja sicherlich auch, Leute aus deinem Privatbereich, böses Wort, die Muggels. Ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dieses Wort, aber es gibt ja auch Leute, die sind eben nicht so in dieser Szene unterwegs. Die fragen dann auch immer so, Swingerclub ist echt so. Also, erstmal, Swingerclub ist heute nicht mehr das, was es mal vor 20 oder 30 Jahren waren, ne? Diese ganzen Männer in Adiletten und Boxershorts und so gibt's auch noch, aber Gott sei Dank nicht mehr so viel. Aber es sind ja heute Lifestyle-Clubs.
Das Lustige ist, ich mache das ja schon relativ lange. Also ich bin das erste Mal vor über 15 Jahren in Swingerclub.
Ja.
Also Swingerclub war auch mein erstes tatsächlich, weil ich mit meiner Freundin auf so einer Erotikmesse war.
Mhm.
Und damals hat sich das gerade so ein bisschen gewandelt. Das heißt, die haben junge Pärchen angesprochen,
ja,
und die denen einfach Freikarten,
ja,
gegeben. So haben die uns da auch quasi reingekriegt. Und das war damals noch die Erotik, das ist auch ein Running Gag in diesem Podcast, die Erotik-Diskothek Beverly in Solingen.
Ja, klar.
Und, ja. Die ist ja abgebrannt,
ja, ja,
auch vor längerer
darum
Zeit.
Weben sich auch Legenden.
Ja. Also da war ich das erste Mal tatsächlich, ja, drin. Und das war auch, es ist natürlich, da geht's halt auch wirklich so um Partnertausch. Und was sage ich auch immer wieder in diesem Podcast, was ich auch echt nicht verstehe. Also für mich geht Essen und Sex nicht zusammen.
Ja, denn dieses Riesenbuffet.
So immer, dann immer dieses kommen, es war Hähnchenflügel.
Voll in den Bauch vollschlagen.
Ich bin schon, selbst wenn es darum geht, wenn wir hier ein Date mit einer Frau oder mit einem Pärchen haben, wollen wir vorher essen? Nein.
Ja,
wir essen nicht. Wir mögen auch Analverkehr. Und dann spürt man lass uns was trinken.
Ja.
Und wenn wir um 4 Uhr abends nach der Session Lust haben und dann Fingerfood nehmen, cool.
Genau.
Aber ja.
Kann ich total total nachvollziehen irgendwie. Ich finde es total genial, was die da auffahren. Also auch guter Bekannter von uns sind auch Chris und Markus aus dem Live-Club, ja, und in Gesha, okay, oder okay, und auch First Floor oder Loka und so. Also die haben ja alle unglaublich geile Buffets, der Wahnsinn, ja. Und auch wenn du die Bewertung liest, viele Leute fahren ja schon allein nur deswegen dahin, weil die sagen so, boah, das Essen ist so sensationell. Und dann kommen wir dahin und denken so, ey, die haben recht, das ist der Wahnsinn, was die hier auffahren. Und die Leute laden sich auch da dran. Ja, aber ich persönlich bin das zum Beispiel nicht. Ne? Also ich mach das dann müde. Ich schlag mir auch nicht den Bauch voll. Nee. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so, aber das ist wirklich total subjektiv. Ne? Ich bin auch ein sehr visueller Mensch. Also ich kann das nicht so, ich sehe dann, die Leute haben ja wenig anderen. Mhm. So bis sehr wenig, bis fast nichts. Mhm. Und dann sitzen die halt da und haben sie vor sich den Teller und sind dann so mampfi-mampfi. Und das ist für mich nicht erotisch irgendwie.
Ja, ich,
so,
ich,
ne?
Ja, ich
finde
auch.
Also wenn dich dann jemand mit Erdbeeren füttert, okay, ja, nice, finde ich gut. Mhm. Aber das dann auch, das reicht dann auch irgendwie, ne?
Ja, ich finde auch, also tatsächlich, wir sind auch, also ich habe mit Swingerclub angefangen und jetzt hier mit Sabrina bin ich dann erstmal auch nur in so Fetischpartys gegangen. Mhm. Wobei ich finde dann nach wie vor, das Beste, was es einfach gibt, ist wirklich einfach der KitKat in Berlin. Mhm. Also auch das ist auch nochmal was völlig anderes zur Party. Ja. Der KitKat in Berlin, da ist einfach die beste Atmosphäre.
Ja.
Und wenn da jemand hässlich ist, ist er stylisch hässlich. Also oder nicht hässlich, aber dann ist es irgendwie, weiß ich nicht. Und dann sind wir irgendwann nochmal nach irgendwie das erste Mal zusammen in Swingerclub. Komm, wir machen das mal und sind da nach Dormagen ins Dings. Und da haben wir auch einfach gemerkt, Also unsere Sexualität ist auch einfach dieses, so wir gehen dahin, um einfach einen Partnertausch zu haben. Mhm. Das ist auch nicht unseres. Mhm. Also ich schlafe mit anderen Frauen, sie schläft mit anderen Männern und mit anderen Frauen. Aber unser Sex ist dann doch eher, ja, sagen wir mal, das steht das Penetrative auch nicht so im Vordergrund, sondern mehr so auch das Spiel BDSM und sowas. Und das kannst du da irgendwie auch irgendwie nicht ausleben. Ist auch mal was Lustiges passiert. Da hatten wir so eine kleine, war ich ein bisschen dominant, habe ich hier so eine kleine Ohrfeige gegeben und dann war da so eine Gruppe von Mädels, die kommen vorbei, sehen das und schütteln so den Kopf.
okay, im falschen Club.
Ja, genau. Und da dachte ich mir auch so, dass das würde im KitKat zumindest keiner judgen, wenn da im Konsens sowas passiert.
Ja, wobei es gibt ja auch schon viele spezifische BDSM-Veranstaltungen
da sind die Leute dann einfach, da sind dann zu wenig attraktive Leute, das ist auch.
Ja, das ist ja dann auch immer das persönliche Empfinden, ne? Was mag man sehen, was mag man nicht sehen und,
Und BDSM-Party sind halt sehr oft halt auch einfach, dass da super viele Männer hast.
Ja.
Und ich meine, ich habe da kein Problem mit, aber wenn da zu viele onanierende Männer um mich rumstrumpft, das ist mir ja auch nicht gerne.
Also Herrenüberschuss muss dann auch nicht sein.
Was super cool ist, wir sind da auch in so einer, so wenn du da einmal so deine Clique hast, wir gehen halt super gerne auf Hotelpartys, ne?
Ja.
Weil das ist dann, wenn du da irgendwie so 20 Pärchen hast oder so, du kennst alle und du weißt einfach, da sieht jeder toll aus, da ist eine gute Stimmung, das finde ich super. Oder halt generell einfach so ein gutes Dreier- oder Vierer-Date, finde ich, ist eigentlich mit das Beste, weil es auch so.
Du hast halt vorher eine Wahl getroffen, ne?
Ja.
So, also du hast dich mit den Menschen im besten Fall ja vorher auch schon ein bisschen auseinandergesetzt irgendwie oder es ist halt so, dass du sagst, okay, boah, das war jetzt mal so von 0 auf 100 irgendwie, es passt halt einfach gerade und dann soll das sein, aber in der Regel ist es ja dann eher so, dass man sagt, okay, man verabredet sich ja jetzt aktiv irgendwie, dass man sagt, okay, da ist jetzt eine Person, die uns beiden taugt irgendwie, wo wir sagen, da haben wir beide Bock drauf, also lass uns das mal zu dritt ausprobieren oder da ist nochmal ein anderes Pärchen, wo wir sagen, irgendwie die finden wir attraktiv. Also für uns ist immer ganz wichtig auch zu wissen, also bei einem Pärchen, wie gehen die miteinander um? Das ist für uns immer das A und O. Also natürlich die Optik und das alles und diese sexuelle Energie, das ist auch ganz wichtig. Aber wenn wir sehen würden, irgendwie die gehen nicht gut miteinander um, dann wäre das für uns ein absolutes No-Go.
Ja.
Weil egal, welche Rollen man verteilt und wie man spielt, es muss immer auf Augenhöhe stattfinden.
Ja. Ja. Naja, finde ich auch.
Das finde ich viel erotischer, einen guten Umgang miteinander, als irgendwie dann am Ende eine Klamotte oder so.
Ja, ja. Und es ist auch total, also der Umgang, eine Sache, aber es ist auch, das hatten wir ja auch schon, total nervig, wenn sich hier Leute anfangen zu streiten.
Ja, wenn es nicht klar ist, was gemacht werden darf.
Weil die Leute triggert es halt auch so, dass wir so völlig eifersuchtsfrei sind, ne? Und dann selbst so, wir haben immer so Blickkontakt, aber wir sind halt so eingespielt, wir wissen halt wirklich, was geht und was nicht geht. Und wenn dann Leute das nicht haben und dann aber auch bei uns so sehen, es ist so, bei uns ist, läuft es so, dann triggert die das noch mehr, habe ich so das Gefühl. Und dann, also.
Ja, also dann wollen sie das auch und dann ist es halt schwierig, dass sie es nicht haben.
Ja, ja. Genau, ja. Genau.
Also das finde ich sowieso, also wenn ich dann Leute auch auf den Partys sehe, die vorher nicht ihre Grenzen geklärt haben, finde ich das immer ganz schwierig. Ich meine, gut, das ist ja nun ein Thema, was ich viel in der Sexualtherapie auch habe.
Ja, kommen wir gleich
wo ich einfach sage, Leute, wenn immer ihr vorhabt, irgendwie mal in den Swingerclub zu gehen oder auf eine Sex-Positiv-Party, wo was passieren könnte, aber nicht muss, oder auf eine Hotelparty, klärt vorher eure Grenzen.
Aber ich habe das Gefühl, dass viele die gar nicht wissen. Also ich muss es auch zum Beispiel sagen, als ich, na klar, du kannst dir jetzt, als ich das mit 25 das erste Mal so auf so einer Party war, da wusste ich jetzt auch nicht, also habe ich mir auch vorher überlegt, ist das jetzt ein Problem dafür, für mich, wenn meine Freundin jetzt einem anderen Typen einbläst oder nicht? Ich konnte das gar nicht sagen und dann habe ich das gesehen und dann war es halt okay. Es hätte ja auch sein können, dass es voll schlimm für mich ist. Also das siehst du halt auch irgendwie erst in dem Moment.
Aber ich glaube, es gibt ja schon auch gewisse Dinge, wo man, also es kann ja auch sein, dass ein Paar zum Beispiel sagt eben so, okay, ich möchte nicht, dass du jetzt mit dem alleine in irgendein Zimmer dich zurückziehst oder so. Wenn, dann nur wir zusammen. So, ja. Und wenn das dann zum Beispiel missachtet wird, ist ja klar, dass es Stress gibt.
Ja, generell, wenn was missachtet wird, ist es ja Stress. Was ich ja auch finde, ist, wenn man halt ehrlich und viel miteinander redet, ne? Das habe ich ja auch schon öfter gesagt. Ich finde ja, eine offene Beziehung ist halt auch gut, weil du kannst einfach weniger totschweigen. Also kannst du natürlich schon, aber in einer offenen Beziehung kannst du natürlich auch so, also wirst du, also ich glaube, in unserer Beziehung wäre es so, würden wir nicht offen leben, würden wir viele Sachen einfach viel offener totschweigen und so ist es einfach so, hey, wir müssen uns dem stellen, der Verlustangst oder.
Also vorausgesetzt, ihr redet und vorausgesetzt, ihr lebt das so vorbildlich, dann passt das natürlich.
Ja.
Ne? Aber es gibt ja auch viele, die sagen, die missbrauchen diesen Begriff offene Beziehung natürlich einfach, um wild durch die Gegend zu vögeln irgendwie und dem Partner einfach nichts zu sagen und dann hinterher nach Hause zu kommen und zu sagen, wieso, wir haben doch gesagt, wir haben eine offene Beziehung oder so. Und dann einfach die Gefühle des anderen halt dann auch zu verletzen. Es ist ja ein sehr schmaler Grat.
Ja, voll.
Tatsächlich.
Die sind doch schon voll in der Sexualtherapie. Das ist super. Wie hältst du das privat? Wie macht ihr das?
Wir sind zusammen unterwegs tatsächlich.
Okay.
Also wenn wir uns mit anderen Leuten treffen, entweder mit einem Pärchen oder mit einer anderen Frau oder so, dann sind wir gemeinsam unterwegs. Ja, weil ich genieße das, wenn mein Mann dabei ist.
Ja.
Genau.
Ja, haben wir auch ganz lange gemacht. Aber das war zum Beispiel bei uns ein Thema. Ich hatte dann irgendwie auch nach 6 Jahren Beziehung, dass ich so gesagt habe, boah, ich hätte einfach mal Lust, alleine mich wieder mit einer Frau zu treffen. Und dann haben wir das halt auch so gemacht, ich habe das einfach mal so in den Raum geschmissen. Ne? Habe ich auch so gemerkt, dass das super funktioniert in unserer Beziehung, dass wenn ich irgendein Verlangen habe, dass ich das einfach im Gespräch mal in den Raum schmeiße und dann nicht aber sage, übrigens, ich verabrede mich jetzt nächste Woche, sondern das steht dann mal so im Raum und wir sprechen irgendwie wieder darum und irgendwann war es dann so, dass Sabrina sagt, ja, das ist doch gut, treffe dich doch mit ihr. Sie ist verheiratet. Ja. Und also das war nämlich gerade das Ding, weil ich jetzt gerade so ein BDSM-Ding mit einer verheirateten Frau habe und wo Sabrina auch sagt, ey, das würde mir super in den Kram passen, wenn du das mit der machst, weil die ist verheiratet,
okay,
da bin ich super safe.
Ja.
Außerdem kenne ich die mag ich.
Ja, ja.
Das ist ja auch immer wieder so ein Ding. Also
genau.
Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bin null eifersüchtig, also Sabrina kann mit anderen Männern machen, was sie will, solange ich das Gefühl habe, dass der Mann irgendwie unsere Beziehung respektiert, ja. So, ne? Und ja. Dass ich damit safe bin, ne? Solange ist da alles. Ja. Ist da alles
also super. Ich fände es auch total komisch. Also ich glaube, das wäre für mich auch so ein Anti-Kick irgendwie, wenn, keine Ahnung, wenn mein Mann jetzt Sex haben wollen würde mit einer Frau, die ich doof finde, unsympathisch finde, ja. Wo ich gar nicht drauf klarkomme oder so. Ne? Also das wäre, glaube ich, dann so ein Ding, wo ich sagen würde, so, ich glaube, dann würde ich jetzt mal intervenieren. Ja, also ja. Lass mal reden. Such dir doch irgendjemand anderen. Ja. Ja? Ist bis jetzt nicht vorgekommen irgendwie, weil wir ticken da relativ ähnlich. Leute, die wir mögen oder nicht mögen. Aber das wäre tatsächlich so.
Was uns tatsächlich mal passiert ist, aber was richtig gut für unsere Beziehung war, ist, wir hatten mal eine Frau, die hatte ich tatsächlich über Tinder kennengelernt. Und die war eher interessiert an mir, hat sich dann aber mit uns beiden getroffen. Das hatte sich so ergeben alles. Und dann haben wir uns ein paar Mal mit ihr getroffen und dann schlich sich so langsam dass wir festgestellt haben, oder hauptsächlich meine Freundin festgestellt hatte, dass die dass sie da einen Keil zwischen uns treiben will. So, okay. Ne? Also ganz subversiv hat sie das gemacht. Ich habe es auch erst nicht gemerkt oder wollte es nicht merken, weil die drei ja auch immer gut waren. Und Sabrina gesagt, ja, ich beobachte das mal. Und dann haben wir es bei einem Date wirklich gemerkt und ich habe es auch gemerkt, habe es gecheckt. Und hab's dann halt auch nicht zugelassen und wir sind ohne Streit durch diese Situation durchgekommen und das hat uns super, voll so viel gebracht, voll zusammen, weil seitdem ist wirklich Sabrina wesentlich weniger eifersüchtig, weil eine wirklich attraktive Frau das versucht hat und wir da ohne Streit durchgekommen sind. Das hat echt was, also danke an diese Person, weil es echt es hat was gebracht.
Ja, weil in dem Moment hat Sabrina gemerkt, sie kann dir zu 100% vertrauen. Das, was ihr vorher abgesprochen habt, ist Gesetz. Du hast es selber gemerkt in dem Moment und hast gesagt, so okay, gut, hier sind die Prioritäten.
Wenn Sabrina fragt, muss ich dazu sagen, du hast es schon ein paar Minuten zu spät gesehen. würde sie jetzt ehrlicherweise noch dazu sagen?
Aber ich meine, so easy ist es nie. Ne? Also ich meine, wenn man sagt, wir haben das total gut gemanagt, da gab es schon ein paar Gespräche zu wahrscheinlich.
Ey, ich habe schon gesagt, da sind wir voll im Thema. Ja. Wie ist das mit, du bist auch Sexualtherapeutin. Ja. Wann ist das denn dazu? Das ist später dazu gekommen, ne?
Das ist später dazu gekommen. Eigentlich kann man sagen, wir sind ja hier bei Darkroom-Dialoge, ne?
Ja.
Und ich habe meine Darkroom-Dialoge in meiner Umkleidekabine geführt.
Okay, verstehe. Ja, du hast schon Leute haben dir.
Ist Tatsache.
Gesöhr-Style, ne?
Genau, ist Tatsache. Also die Leute kommen ja zu mir und in dem Moment ist das so ein bisschen so, wenn die zum Arzt kommen, der hat den weißen Kittel an und man erzählt ihm alles. Und die Leute kommen zu mir und sind in einer sehr private Shopping, sehr privaten, sehr intimen Atmosphäre. Und ich bin da ja auch total verbindlich und authentisch und man hört das ja, ich quatsch so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich erzähle auch von mir privat und persönlich und so und dann erzählen die Leute auch und dann erzählen die halt viel und erzählen halt auch ihre Sorgen und Kümmerlein und meistens bezieht sich das auf die Problemzonen, die jeder so hat, weil es geht ja erstmal vorrangig um die Klamotten, genau, jeder hat eine zu große Nase, zu kleine Füße, zu viele Fettrollen, alles Mögliche. Meistens, ich sage immer, die Problemzonen.
Kleine Füße.
Sind hier oben. Naja, es ist so ein Beispiel, weil es gibt keinen, der nicht irgendeine Problemzone hat. Das ist tatsächlich so. Und wenn es die zu kleinen Füße sind. Ne?
Also ich mag bei Frauen lieber kleine Füße.
War jetzt auch eher so ein Anti-Beispiel irgendwie. Ja. Nein, aber und dann ist es aber auch so, dass ich ja auch viele Paare bei mir habe, die ich erlebe, wie die miteinander umgehen. Und das ist halt nicht immer Honeymoon. Das ist nach außen oft Honeymoon, aber manchmal bin ich ja dann mit einem von beiden auch in der Umkleidekabine, während der andere draußen ist und der eine wünscht sich was, was der andere anzieht, der andere möchte es aber eigentlich gar nicht so, weil er fühlt sich nicht so und möchte lieber was ganz anderes. Das sind ja die Vibes, die ich alle mitnehme. Und das habe ich ja jetzt ganz viele Jahre gemacht. Also bei mir hat ja jeder die Hosen runtergelassen. Und jeder lässt entweder wirklich verbal dar, was er empfindet und wie es ihm geht, oder einfach so vom Feeling her. Und das, ich bin wie so ein Schwamm, ne? Ich saug Leute immer auf. Ich kann sehr gut Mindmapping. Und dann habe ich so gedacht, so boah, das ist so krass. Auch auf den Partys, auf den Kinky-Partys, alle Leute denken, sie sind total open-minded und sexpositiv und keiner hat sexuelle Probleme und so. Aber Fakt ist, extrem viele Leute, die auf diese Partys gehen, haben Probleme, können die aber mit ihrem Partner nicht besprechen. Oder haben gar keinen Partner, mit dem sie es besprechen könnten. Und dann habe ich irgendwann mal so gedacht, so wie geil das ist, dass ich einen Partner habe, mit dem ich wirklich über alles reden kann und dass ich Freunde habe, mit denen ich auch über vieles reden kann. Und ich würde den Leuten, die zu mir ins Geschäft kommen, gerne professionell helfen wollen. Und nicht einfach nur so ein bisschen Friseurgelaber machen. Und dann habe ich gesagt, so okay, gut, dann machst du es aber anders. Bist jetzt in einem Alter, wo du jetzt vielleicht sagst, okay, jetzt nochmal oder nicht? So war so vor ungefähr.
Du hast
es
jetzt schon zweimal gesagt, darf ich fragen, wie alt du bist?
55. Okay. Also es ist kurz vor der 56, ja.
Wow.
Kreisch.
Also hätte ich
nicht gedacht. Der Tag ist gut gelaufen für mich. Oh, fishing for compliments. gut gehalten, gute Pflege. Ja. Nee, also habe dann tatsächlich so ungefähr, jetzt ist schon bald vor 5 Jahren, habe ich dann gedacht, so okay, das musst du jetzt mal auf professionelle Beine stellen und habe dann aber tatsächlich dann noch mal so ein Jahr gebraucht. Weil es hat ja, ist ja auch sehr zeitintensiv
gewesen.
Wie geht
man das denn dann an?
Ja, also du kannst verschiedene Ausbildungen machen tatsächlich. Ich habe mich dann wirklich dazu entschlossen zu sagen, okay, komm, ich mache jetzt neben meinem richtigen Job und alles und so, habe ich sehr viel Zeit investiert, viele, viele Wochenenden und habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht zur Sexualtherapeutin. Das kann man ernsthaft betreiben, das kann man weniger ernsthaft betreiben und ich bin so ein Typ, ich mache keine halben Sachen. Und also du kannst halt auch einfach nur mal so einen Wochenendkurs machen, dann darfst du dich auch Sexualtherapeut nennen, leider.
Überhaupt Therapeut ist, glaube ich, kein geschützter
Name. Ist kein geschützter Name, ist das leider, ja. Und ich habe dann wirklich so eine Ausbildung nach der anderen gemacht, bei relativ anerkannten Sexualtherapeuten, Diplompsychologen auch und so. Und habe so diese schönen Dinger, die man sich an die Wand hängen kann.
Ja, Zertifikat.
Und habe dann... Also natürlich in der ersten Linie Paar- und Sexualtherapeut gemacht. Ulrich Clement ist einer der führenden oder auch sehr bekannter auch. Und dann habe ich, was ich persönlich sehr bereichernd fand, eine Sexokorporell-Ausbildung gemacht. Da geht es sehr viel um Körperarbeit, also auch um Körperübungen, dass man nicht nur labert, sondern auch mal was macht, dass man auch ins Tun kommt. Die berühmte Beckenbodenschaukel und so weiter. Hört sich immer so abgedroschen an, ist aber wirklich eine super, super Sache. Wenn man seinen Körper so ein bisschen im Griff hat und ein bisschen weiß, wie der so funktioniert, kann das unheimlich helfen. Mhm. Ne? Und dann Ausbildung für Umgang mit Affären, ganz großes Thema, gerade in der Paartherapie. Ne? Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner hat oder hatte eine Affäre und ich habe dadurch einfach eine Riesenverletzung. Wir haben aber beschlossen, wir wollen uns nicht trennen. Also wie kriegen wir es hin? Und habe jetzt gerade aktuell eine Traumatherapie noch gemacht.
Also Ausbildung
gemacht, genau. Finde ich selber, habe ich selber für mich noch den Anspruch, da noch weitermachen zu wollen.
Weil es ja auch krass ist, ja auch die meiste Verantwortung. Es ist ja auch was anderes, genau. Wenn jetzt jemand, der sexuelle Gewalt erlebt hat, zu dir kommt und Hilfe will, als wenn irgendwie so ein, ist gerade ein bisschen in der Ehe kriselt. Da haben wir ja schon eine andere Verantwortung.
Und es ist auch was ganz anderes, wenn jemand kommt. Also ich habe viele Männer, die kommen mit Erektionsproblemen, egal welcher Art. Ich habe Frauen, die kommen mit Orgasmusproblemen. Ich habe Paare, die sagen einfach, ja, aber wir sind jetzt schon so und so lange zusammen und die Kinder liegen in der Besucherritze und da läuft nichts mehr. Wie kriegen wir es denn wieder hin? Und es gibt dann aber eben die Leute, die kommen auch zu mir, die haben halt einfach ein Trauma. Und du glaubst gar nicht, wie viele das sind. Also frag mal in deinem Bekanntenkreis, jeder Zweite hat irgendein Trauma. Das ist extrem. Und ganz viele Traumata kommen aus der Kindheit. Ja, das kannst du unseren Eltern gar keinen Vorwurf machen. Die haben es nur gut gemeint. Die haben immer das Beste gemeint. Aber es fängt damit schon an. Die Mama hat immer so gemacht, knuddel, knuddel, knuddel. Dieses klassische, komm, ich mach dir das mal weg. Ja. So krass. Ich habe mehrere Klienten, die haben ein Trauma, einen Ekel vor Speichel.
Okay.
Ja, wie krass ist das in der Sexualität? Ja. Die können nicht küssen. Die können keinen Oralsex machen. Das ist der Horror für die und auch für den Partner. Mhm. Aber das sind eben so Sachen irgendwie, die kommen dann eben erst hoch, wenn die Leute drüber reden und dann wird denen erst klar, okay, ich habe da ein Trauma. Das ist von ganz früher, ne? Ja. Naja. Also spannendes Feld.
Spannendes Feld. Wir reden da gleich noch ein bisschen darüber, aber jetzt machen wir erst eine Rubrik. Und zwar eine Kommentar-Reaction. Also du darfst einfach auf einen Kommentar reagieren.
Ja.
Und zwar hatte ich eine Pornodarstellerin da. Die hat in einem Reel erzählt, dass sie so einen lustigen Porno mit Egon Kowalski gedreht hat, ja, und dass sie kurz zuvor ihren Freund kennengelernt habe. Mhm. Und in diesem Porno erwähnt sie ihren Freund so, oh, der hat mich verlassen. Und dann war so Egon Kowalski und sein Kumpel kommen, okay, wir trösten dich jetzt. Das war der Witz in dem Video. Und dann hat eine andere Creatorin drunter geschrieben, finde es ziemlich niveaulos, den Partner dafür Skript zu benutzen. Also nicht, weil du das arbeitest und einen Freund hast. Man könnte auch den Namen abändern. Problematisch einfach, weil viele noch denken, ist real. Damit verliert er einfach bodenlos sein Gesicht durch seine Freundin. Was sagst du dazu?
Traurig für die, die denken, dass es real ist.
Ja, ne?
Ja. Also ich meine, es müsste mittlerweile jedem klar sein, dass ein Porno nicht real ist und dass die Handlung da drin frei erfunden ist. Mhm. Und abgesehen davon, dass ja vermutlich wenige der Viewer wissen, wie der Klarname ihres Freundes ist.
Ja.
Also wenn sie jetzt gesagt, der Sven oder Klaus oder Theo hat mich jetzt gerade verlassen, woher sollen die Leute, die das gucken, wissen, dass ihr Freund tatsächlich so heißt?
Ja, ja, ja. Also wir finden es beide, glaube ich, nicht so schlimm, dass sie das geschrieben haben. Ne? Gesagt hat. Gut.
Nein.
Reden wir weiter. Wo waren wir? Ach genau, bei der Sexualtherapie. Da habe ich noch eine konkrete Frage zu. Ich habe letztens hier im Podcast mit einem Kumpel gesprochen, der hat einen Spiegel-Bestseller auch über Beziehungen, nicht über Beziehung, aber generell so über das Leben geschrieben. Da ging es halt auch viel darum, wie wir so ursprünglich aus der Steinzeit noch was für Prägungen wir haben und sowas. Und da ging es auch konkret um dieses Thema, was ich auch schon echt gemerkt habe. Du hast immer diese Kurve, diese gegensätzliche Kurve. Wenn du jemanden Neuen kennenlernst, dann hast du ein wahnsinniges sexuelles Interesse, weil das alles so neu ist und keine Sicherheit. Also das ist dann das Verliebtsein und das die Begierde und wenig Sicherheit. Und dann die Sicherheit wird mehr, dann kreuzt sich das hier und du hast, dann ist das voll gut, weil du dann voll krassen Sex hast mit der Begierde und aber auch schon dich ein bisschen safe fühlst. Und dann geht's ja weiter, die Liebe und die Sicherheit steigt und dieses Neue wird weniger.
Ja.
Das ist ja das Thema für alle Menschen. Also ich habe das auch schon. Also wir haben das zum Beispiel auch mal in unserer Beziehung so verbalisiert. Du konkurriere nicht mit dem Neuen, sagen wir immer, weil ich liebe dich viel mehr, nicht. Aber du kannst nicht mit der Frau, die ich noch nie nackt gesehen habe, konkurrieren. Das macht keinen Sinn. Mhm. Und wären deine Tipps? Das sind bestimmt viele Leute, die zu dir kommen, die dann sagen so, ey, ich lieb meinen Partner total, aber wie kriegen wir wieder da so ein bisschen Begierde mehr rein?
Also erstmal muss man ja verstehen, dass dieser Vorgang ein unabwendbarer Vorgang ist, ja, der passiert sowieso, weil diese Phase dieses Verliebtseins, Dopamin, 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 das ist eine reine hormonelle Geschichte. Und in dem Moment, wo das anfängt, sich zu kreuzen, geht Dopamin runter, kommt Serotonin, Serotonin, Sicherheit, super. Ich bin dann in dieser cozy Situation, Nestbau, alles geil, ich fühle mich wohl bei dir, ich fühle mich sicher bei dir, ich will bei dir bleiben. Und dann geht das andere so ein bisschen runter. Und dann das ist eben auch so dann geht dieses Schmetterlinge im Bauch und so, das geht dann so ein bisschen weg. Und das ist eine ganze Weile, ist das dann auch geil, weil man das auch schön findet, diese neue Situation. Und dann kommt eben das entweder, man sagt, okay, jetzt bin ich mit dir da sexpositiv unterwegs und kann mir immer wieder neues Dopamin holen und kann meine bestehende Beziehung einfach weiter pflegen, alles fein. Aber wenn das eben nicht so der Fall ist und man sagt, ja, aber jetzt, wir wollen das wieder zurückhaben, diese Begierde, das ist ja der Punkt, die Kunst, wo natürlich alle nachfragen, wie geht das? Und das ist Arbeit. Das ist, leider echt Arbeit. Das ist nicht so ein Geheimrezept, was man da hat oder wo ich sage so, ja, dann macht ihr einmal die Woche die und die Übung. Also, nee. Sondern das ist dann wirklich sowas, wo man sagt, aktiv Zeit nehmen. Aktiv sagen, wir haben hier ein Zeitfenster. Wir überlassen es nicht dem Zufall, dass wir Sex haben. Mhm. Wir überlassen es auch nicht dem Zufall, dass wir den anderen noch erotisch finden oder so, sondern ich muss daran arbeiten, dass der andere mich erotisch findet und andersrum genauso. Und ich muss auch verbalisieren, was ich will, was meine Bedürfnisse sind. Ne? Also, weil am Anfang musst du nichts sagen. Da geht das alles von alleine. Da ist man so geil aufeinander, irgendwie, da fällt man übereinander her, da passiert, geht das alles von ganz alleine. Da ist das auch nicht so schlimm, wenn der Sexermann nicht so geil ist, weil beim nächsten Mal ist er wieder geil. Und dann wie gesagt, also die Hormone sind ja eh so krass da. Das, was irgendwie nicht so gut läuft oder so, oder wenn du sagst, okay, eigentlich finde ich das jetzt gar nicht so geil, wenn der immer nur penetriert. Ich hätte lieber mal Oralsex, aber so wie der Oralsex finde ich irgendwie auch nicht so toll. Lieber links rum, nichts rechts, eher rechts rum oder so. Und da dürfen die Leute den Punkt nicht verpassen, drüber zu reden. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Die Leute haben Scham, die trauen sich nicht zu reden. Das muss man dann relativ früh, muss man lernen, drüber zu reden, zu sagen, ja, das war jetzt total geil. Die ersten 6 Monate fand ich super, wie du es gemacht hast. Aber jetzt fällt mir eigentlich, ich hätte es doch lieber andersrum. Und dann, dass man dann sagt so, ich zeig dir das auch mal, wie ich es gerne hätte. Weil du bist gar nicht dafür verantwortlich, dass ich einen geilen Orgasmus habe. Ich bin dafür verantwortlich. Und du kannst ja gar nicht wissen, wie ich es haben will, wenn ich es dir nicht zeige. Wenn ich es dir nicht sage. Weil es kommen ja ganz viele Leute zu mir, die sagen, ja, aber mein Partner versteht nicht oder das macht mit meinem Partner keinen Spaß oder das ist langweilig, wenn ich mir... Ja, aber dann sag ihm, wie du es haben willst. Er kann ja nicht wissen, wie du es willst, weil jeder Mensch tickt anders. Jeder möchte es anders haben. Der eine hart, der andere weich, der andere groß, der andere klein, wie auch immer. Und das ist eben so dieses, okay, wir fallen jetzt in die Falle des, alles ist schön, alles ist sicher, aber der Sex wird langweilig. Oder gar nicht mehr. Und da muss man dann eben sagen, so, okay, wir müssen von Anfang an bei jeder frischen Beziehung, da kann ich immer nur sagen, so fangt von Anfang an daran zu arbeiten, zu sagen, so, wir nehmen uns bewusst Zeitfenster dafür. Ne? Wenn wir einen stressigen Alltag haben, wir haben eine stressige Woche, dann sagen wir aber am Wochenende, da gibt es ein paar Stunden, die sind nur für uns. Auch wenn die Freunde sagen, ah komm, lass uns doch treffen und hier die Party und die Party und die Party. Alles geil, macht ihr alles gerne, aber ihr vergesst euch selbst dabei. Und selbst wenn er dann sagt, okay, wir haben jetzt auch noch Kinder und wird ja immer schwieriger irgendwann.
Voll.
Ist so krass.
Das denke ich auch manchmal. Also wenn ich schon sehe, also dass ich auch in meiner Beziehung, obwohl wir keine Kinder haben und auch auf sexpositive Partys gehen, dass wir trotzdem hier bei dem ganzen Alltag, kann es auch echt, wenn wir viel zu tun haben, kann es auch uns mal passieren, dass wir echt 10 Tage keinen Sex haben. Ja. Und dass man dann echt bewusst sagen muss, ey, komm, wir machen, also ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben eigentlich auch nur geplanten Sex.
Ja.
Und ich finde das auch völlig, das klingt als so, ich mag es lieber spontan, ich weiß ja nicht, ob ich dann Lust habe. Halt ich persönlich auch, finde totalen Quatsch, weil wir uns sagen, ey, der Samstag, da machen wir Session, da freuen wir uns drauf, dann masturbieren wir vielleicht sogar ein paar Tage vorher nicht so, oder so.
Und selbst wenn du dann an dem Tag, wo du sagst, wir haben uns jetzt zum Sex verabredet, selbst wenn ihr dann beide todmüde seid und auf dem Sofa liegt und einpennt, ist das auch fein, aber ihr habt euch vorher bewusst die Zeit dafür genommen, Und das ist halt das Wichtige zu sagen, das muss genauso geplant werden wie jeder andere. Du nimmst dir super viel Zeit dafür, deine anderen Termine alle zu planen. Aber der Sex soll von alleine stattfinden? Mhm. Obwohl du einen super krassen Alltag und alles hast? Nein, du musst das planen und alles, was oben drauf kommt, mal eben der Quickie in der Küche oder irgendwie so, keine Ahnung, ach komm, wir sonntags morgens, wir drehen uns doch noch mal eben um unter die Decke und wir haben noch mal Sex miteinander. Super geil, alles oben drauf. Aber das ist das Sahnehäubchen. Damit du überhaupt einen Kuchen hast, von dem du essen kannst, musst du planen.
Was ich gut finde, ist zusammen Pornos gucken und zu masturbieren, ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also sich quasi gegenseitig Pornos zu zeigen.
Was finde ich gut? Was findest du gut?
Ja, finde ich, glaube ich, finde ich gut.
Ja.
Wie machst du's? Was ist dein Weg?
Als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, da haben wir uns das immer geschickt per E-Mail. guck mal, ich habe da was gesehen.
Auch Pornos oder
ja,
was?
Klar. Ja, okay. Ja, weil, also ich finde nichts Verwerfliches am Pornos gucken irgendwie. Verwerflich finde ich, oder verwerflich, scheiß Wort, Entschuldigung, streichen.
Ja, ja,
zensiert irgendwie, ja, ne? Ich finde schwierig, wenn es zu einer Sucht wird. Ne?
Mhm.
Hatten wir ja schon mal, als wir mal telefoniert hatten, mal drüber gesprochen.
Da sprechen wir nochmal in Ruhe drüber.
Ja, ja, also das ist schwierig irgendwie. Ich finde, man sollte viel mehr drüber reden, dass man es guckt.
Mhm.
Ja, weil eigentlich es gibt immer noch eine Menge Leute, die keine Pornos gucken. Ja?
Auch Männer? Wahrscheinlich eher nicht.
Weiß ich nicht. Ich glaube eher Mädels.
Mhm.
So, wenn ich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so rumme, würde ich glauben eher, dass es mehr Mädels gibt, die keine gucken. Oder die halt speziell Frauenpornos gucken. Und aber vielleicht sagen die auch eher nur, dass sie keine gucken. Weiß ich nicht, wobei jetzt mir gegenüber könnten sie es ja sagen, also ne, ich weiß es nicht. Also ich persönlich habe da kein Ding mit, kein Problem mit irgendwie, kann sich jeder angucken, was er will. Ich finde, Fantasie ist ein großes Ding.
Mhm.
So, und kann man aus der ganzen Bandbreite schöpfen.
Wobei ich freue mich. Ich bin immer sehr happy darüber in der Zeit, wo ich groß geworden bin, dass ich jetzt nicht mit 13 diese Möglichkeit an Pornos hatte, sondern dass ich wirklich, weiß ich nicht, mit 14 meinen ersten Porno gesehen habe auf einer Videokassette und dann auch einfach ein Jahr lang diesen einen Porno hatte und nicht dieses, wenn du heute, weiß ich nicht, 14, 15 bist und machst YouPorn auf und dann kommt dir der krasseste Analstuff direkt so ins Ding und ich muss tatsächlich auch sagen, dass meine sämtlichen Kinks nicht durch Pornos gekommen sind, sondern durch Frauen.
Ja.
Und ich dann die Pornos erst besucht habe. Mhm. Und da bin ich echt froh drüber, dass ich in der Zeit der Videokassetten.
Das ist halt so ein so eine Überreizung, eine Reizüberflutung irgendwie, wo ich halt ja auch Klienten habe, die eben ganz stark darunter leiden und auch ganz viele junge Männer, vor allen Dingen die Männer, die ja dann meinen, die wachsen damit auf, ne? Mit 13, 14 gucken die sich die ersten Pornos an und die denken halt, so ist Sexualität.
Ja.
Das meinte ich eben mit schade für die denken, dass das Realität ist, ne?
Nee.
Also, weil Pornos sind keine Realität und die denken aber, so muss Sex sein. Ich muss immer können, ich muss den größten, dicksten, längsten haben, ich muss 5 Meter weit spritzen können und 7 Stunden Ständer haben.
Mhm.
Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ordinär ausdrücke, aber so, das ist krass, dass
und für Frauen in diesem Zug, die müssen ja auch immer es muss immer verfügbar sein,
alles
da reinpassen
erlaubt
und so.
Und genau, richtig. Also das ist natürlich einfach so eine Absurdität, eine Ansammlung der Absurditäten einfach. Irgendwie. Das hat, ich glaube, mit den Pornos, mit denen wir groß geworden, nichts mehr zu tun. Ich glaube, dass er den ersten Porno, den ich mal gesehen habe, den kennst du wahrscheinlich schon gar nicht mehr, bist du viel zu jung für irgendwie. Hier so, Josephine Mutzenbacher irgendwie. Das war, glaube ich, noch schwarz-weiß so ungefähr.
Mhm,
ja, also und das siehst du heute, glaube ich, so in jedem, also was man da so sage, sieht man heute in jedem Hollywood-Film.
Ja.
Ja, weil jetzt mal im Ernst, viele Hollywood-Filme sind ja schon fast wie Soft-Pornos.
Ja.
Wenn es gut gedreht ist, geil, super, mega erotisch. Ich bin noch mit der Bravo groß geworden, Dr. Sommer, ne?
So.
Das war meine Aufklärung.
Wobei das auch eigentlich, also ich habe auch noch so ein paar alte Bravos und habe da letztens noch mal reingeguckt und dann siehst du da 15, 16-jährige Mädchen, die sich selber nackt fotografieren. Das wird heute auch nicht mehr gehen,
Nee.
Wie krass das ist. Also ich habe schon überlegt, das sind Bravos. Eigentlich habe ich
Kinder. Hast du noch welche?
Ja, ja.
Das ist ja Raritäten.
Ja, ja, ich habe noch welche. Ja, ja. Witzigerweise habe ich das im letzten Podcast schon erzählt, dass meine Oma im Sauerland, ne, die hatte einen Tante-Emma-Laden, so ein, ne, und die hatte den bis sie 85 war, ne, und die hat tatsächlich die hat Bravos unter der Ladentheke verkauft, weil das ganze Dorf, das durfte man natürlich nicht wissen, da sind ja mal nackte Menschen drin.
Nein.
Und ich bin dann zu meiner Oma in den Laden so mit 12, 13, ich will die Bravo haben. Damals wollte ich die noch gar nicht wegen den nackten Frauen, sondern weil ich die Bravo haben wollte, weil dann war ja, das war ja das Medium. Und dann hat meine Oma mir die Bravo unter der Ladentheke gegeben.
Wie cool ist das?
Und deswegen habe ich eine Menge Bravos hier. Ja. So.
Ja. Guck mal, und ich habe zu Hause so eine Sammlung von französischen Schwarz-Weiß-Comics. Weißt du, so erotische Comics.
Ah, okay.
Also das ist ja auch ein Riesenmarkt. Ne? Da, also die können ja auch, ich weiß nicht, wie viel schon kosten. Aber wenn wir dann mal auf den Flohmarkt gehen, wenn wir mal Zeit haben, irgendwie, dann gucken wir immer bei den Leuten, die so Comics verkaufen. Und das ist genauso. Die liegen da auch nicht offen, sondern dann fragst du irgendwie so, ja, habt ihr so französische Schwarz-Weiß-Erotik-Comics? Ja. Irgendwie so, ah ja, Moment mal. Ja. Und dann fangen die an zu graben und holen die raus. Total cool.
Geil.
Ja,
geil.
Egal.
Ey, wir haben, das geht immer so schnell vorbei, wir haben schon über eine Stunde getalkt.
Wow, krass.
So, ne? Aber ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Und dann sprechen wir mal ganz in Ruhe über Pornos und auch so ein paar andere Themen habe ich da auf jeden Fall noch, die wir machen können. Meine Abschlussfrage ist, was hättest du gerne mit 18 über Sexualität gewusst, was du heute weißt?
Alles. Alles,
gut.
Definitiv
gut.
Alles.
Okay,
ja.
Super.
Ja.
Perfekt.
Mama, mega. Vielen Dank.
Ich sag tschüss, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Bis dann.
Danke dir.
Super. Ey, mega cool. Das hat, das war...